Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Wolf Lotter dem Thema Leadership in der Wissensökonomie widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie unterscheidet sie sich von dem, was wir aus dem industriellen Management kennen und was muss die Organisation lernen, was ihre Führung, damit überhaupt Wissen generiert wird. Wolf Lotter ist seit den 1980er Jahren Autor und Journalist mit dem Schwerpunkt Transformation und Innovation. Er ist erfolgreicher Publizist und Essayist, Mitbegründer des Magazins Brand 1 und konstruktiv zweifelnder Wirtschaftsdenker. Darüber hinaus ist er seit Jahrzehnten ein gefragter Keynoter und häufig zu Gast in Radiosendungen. Seine Bücher gelten als Grundsatzwerke in Sachen Innovation und Transformation und sind jeweils in mehreren Auflagen erschienen. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Wolf Lotter näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Wolf Lotter unter guter Führung versteht und erfahrt, warum es ihm bei Führung insbesondere darum geht, als Ermöglicher dafür zu sorgen, dass Menschen selbstständig und selbstbestimmt arbeiten können und sich optimal entfalten können. Hört rein und versteht, warum wir im Zeitalter der Qualität individuellere Lösungen brauchen, denn die MitarbeiterInnen wollen nicht mehr eine 0815-Lösung, sondern eine speziell auf sie und ihre Bedürfnisse zugeschnittene Führung. Wolf Lotter zieht zur Erklärung der Wissensgesellschaft unter anderem die Maslow'sche Bedürfnispyramide heran. Versteht, warum die Umsetzung der Bedürfnisse der Ebenen 4 und 5 eine zentrale Rolle spielt, Führung sich daran orientieren sollte und dazu beitragen, diese Bedürfnisse nach Respekt, Anerkennung und Selbstverwirklichung zu ermöglichen. Lasst euch inspirieren von den Gedanken von Wolf Lotter zu Innovation und der Wissensgesellschaft und erfahrt, warum wir eine neugierige Gesellschaft brauchen, eine Gesellschaft, die interessiert ist, dass das, was ist, noch besser, feiner und schöner geht und vor allem auch grundlegend anders geht. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Wolf Lotter für das Thema Leadership in der Wissensökonomie und seid gespannt darauf, welche Bedeutung Diversity für Innovation spielt und versteht, warum es so wichtig ist, dass wir gemäß Ernst Bloch die Welt mit offenen Augen anschauen, die Vielfalt willkommen heißen und ins Gelingen verliebt sein sollten. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Wolf Lotter, es ist mir eine große Freude, Sie beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Höhler. Dankeschön.
Wir werden uns heute mit dem Thema Leadership in der Wissensökonomie beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie unterscheidet sie sich von dem, was wir aus dem industriellen Management kennen? Und was muss die Organisation lernen, was ihre Führung, damit überhaupt Wissen generiert wird? Herr Lotter, Sie sind unseren ZuhörerInnen vor allem als Gründungsmitglied des Wirtschaftsmagazins Brand 1 und dort als Leitessayist bekannt geworden. Dort waren Sie für Einleitungen und Schwerpunkte verantwortlich und setzten sich bis zu Ihrem Ausstieg im Sommer diesen Jahres nach fast 23 Jahren in Ihrem monatlichen Newsletter noch Fragen mit Themen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation auseinander. Sie sind seit Jahrzehnten ein gefragter Keynoter und Ihre Bücher gelten als Grundsatzwerke in Sachen Innovation und Transformation. Ich selbst finde besonders die beiden Bücher Innovation und Unterschiede sehr inspirierend und auch super informativ und ich gehöre auch zu den Lesern Ihres unlängst bei Haufe erschienenen monatlichen Newsletters Lotters New Management. Lieber Wolf Lotter, das macht mich alles sehr neugierig und ich freue mich jetzt schon sehr auf unser Gespräch.
Prima.
Lassen Sie uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn Ihr schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo haben Sie Glück empfunden?
Also in der letzten Woche war mein schönstes Erlebnis, dass technisch bei einem Podcast alles geklappt hat, und zwar von A bis Z. Das wird heute sicher nochmal sich wiederholen. Ich mag es wahnsinnig, wenn ich mit Menschen arbeiten kann, die ihren Job gern haben, da machen die den auch gut und das spürt man. Und das freut mich einfach immer von Herzen.
Sehr schön. Geht mir übrigens genauso. Finde, das merkt man wirklich sofort, dass egal, ob das jetzt bei mir jetzt auf der Arbeit, im Unternehmen ist, mit meinen MitarbeiterInnen oder wenn sie einfach mal zum Beispiel in ein Lokal gehen und sie haben einen netten Service-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, das merkt man sofort, ne, wenn Leute dann ihren Job auch gut und mit viel Freude und Leidenschaft dann machen. Ne?
Genau.
Damit unsere ZuhörerInnen Sie noch ein bisschen besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Wolf Lotter ist, habe ich die drei folgenden Fragen an Sie. Meine erste Frage, Herr Lotter, ist, wer sind Sie?
Ja, also ich würde sagen, um nicht zu sehr nach innen zu gehen, ich versuche, die Transformation publizistisch zu begleiten. Mit Essays, mit Geschichten, mit Gleichnissen. Den Versuch zu machen, etwas, was hochkomplex ist und für viele Leute einfach auch kompliziert und unzugänglich, so darzustellen, dass man sich darunter etwas vorstellen kann und vor allen Dingen sich selber wiederfindet. Mhm. Das ist das, glaube ich, ganz Entscheidende. Die meisten Veränderungen machen wir nicht, weil wir nicht wissen, was sie mit uns zu tun haben. Und deshalb muss man, glaube ich, die Transformationsgeschichten immer so erzählen, dass sie persönliche Geschichten sind, weil sie dann auch eine Wirksamkeit entfalten, die diese theoretischen Sachen gar nicht haben können.
Ja, kann ich Ihnen auch nur beipflichten. Ich hatte ja Gelegenheit, auch in der Vorbereitung gerade die von mir schon in der Intro angesprochenen Bücher auch von Ihnen zu lesen. Und beispielsweise auch beim Buch Innovation ging mir das nämlich genau so. Ja, also natürlich war da auch sehr viel Theorie, sage ich mal, dabei, aber das war wirklich auch sowas zum Anfassen und deshalb ging mir das auch so nahe. Ja, ich fühlte mich da auch regelrecht gut abgeholt. Und habe es deshalb auch meiner Meinung nach gut verstanden und war dann auch regelrecht infiziert auch vom Inhalt. Ja.
Das freut mich.
Meine zweite Frage, Herr Lotter, ist, was ist Ihnen denn wirklich wichtig?
Wirklich wichtig ist mir meine Familie, mein Sohn, der 9 ist, meine Frau. Das ist sozusagen die Basis von allem, was man denken kann. Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich. Die Menschen, die man liebt, sind die Kontinuität in Zeiten, wo es tatsächlich drunter und drüber geht. Das ist elementar. Also wir sind Individuen und wir sind Sozialwesen in einem. Und ich glaube, dass Beziehungen die entscheidende Größe sind, um gut durch Transformation zu kommen. Gute Beziehungen.
Absolut, ja.
Liebe, wenn Sie sich wollen, das ist ganz wichtig.
Ja. Und das zieht sich auch immer wieder durch verschiedene Podcast-Folgen, die ich mit den Gästen vor dieser Folge auch schon hatten, dass gerade dieser Punkt Beziehungen dann immer, egal ob jetzt im Kontext von Leadership oder nicht, dann als sehr, sehr wichtig angesehen wird. Und ja, Stichwort Familie stimme ich Ihnen bei. Also das fällt bei mir auch immer als erstes, wenn ich sage, das ist ein ganz, ganz wichtiges Backbone. Und so wie Sie es auch erwähnt haben, gerade in Zeiten, die so ein bisschen bewegter sind, wo es so Stabilität und Anker braucht, da ist es gut, wenn man sich da auch auf jemanden verlassen kann. Ne?
Genau. Ganz genau.
Meine letzte Frage in unserem Kennenlernmodus, Herr Lotter, ist, wofür stehen Sie denn jeden Tag auf?
Eigentlich für das, für meine Familie und für das Gefühl, eine Arbeit machen zu können, die einen Sinn stiftet, die tatsächlich etwas bringt, was ich durch das Feedback meiner Leserinnen und Leser mitkriege, in Diskussionen mitkriege, auch dort wieder mitkriege, wo ich Widersprüche erzeuge und vielleicht sogar Ablehnung erzeuge, weil durch diese Reibung man natürlich selber was lernt, aber auch in Gespräche kommt, in die man sonst gar nicht gekommen wäre. Die interessantesten Leute, die ich kenne, konnte ich vielleicht am Anfang gar nicht leiden und musste ich mir selber zugänglich machen und vielleicht ist es umgekehrt gelegentlich auch so. Und das finde ich, das lohnt sich ganz einfach, etwas zu wagen und mutig reinzugehen in den Tag und nicht defensiv und ängstlich.
Absolut. Dann lassen Sie uns jetzt mal mutig reingehen
in unsere Schwerpunktthemen und starten mit dem Thema Führung. Was ist denn für Sie Führung und wie sieht denn Ihre Perspektive auf Führung aus? Und vielleicht danach noch einen Schritt weiter zu gehen, was macht denn für Sie gute Führung aus?
Ja, ich kann die Frage fast in einem beantworten, nämlich Führung heißt, wenn sie tatsächlich Führung ist im Sinne von Leadership, dass ich anderen Menschen etwas ermögliche. Sei es dadurch, dass ich eine Vorbildwirkung habe, sei es dadurch, dass ich tatsächlich, und das ist noch viel wichtiger heute, die Rahmenbedingungen schaffe, dass andere Leute selbstständig und selbstbestimmt arbeiten können. Das ist ja nun eine Entwicklung, die durch Bildung und Wohlstand eingetreten ist. Und wir entfernen uns immer mehr von einem alten Führungsbild, das eigentlich so dieses Chef- oder Chefinnenbild war, in dem es Mitarbeiter gibt, die bloß das machen, was der Chef gerade nicht kann, weil er könnte es sowieso besser, aber er kann ja nicht alles machen. Also das ist ein altes und sehr klassisches Führungsbild, ein Führungsbild auch, das patriarchalisch ist, ein Führungsbild, das autoritär ist, ein Führungsbild, das immer besser weiß, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen eins, das Zugänge schafft, den schlicht und ergreifend, ganz ohne moralisieren. Diese Welt ist komplex geworden. Viele Leute wissen über ihre Arbeit viel mehr als ihr Chef, hat der Peter Drucker mal gesagt, der große Vordenker der Wissensgesellschaft. Und Wissensarbeiter sind die, die tatsächlich mehr über ihre Arbeit wissen als ihr Chef. Und die brauchen niemanden mehr, der ihnen sagt, wo es lang geht. Aber sie brauchen natürlich jemanden, der die Rahmenbedingungen organisiert, damit sich Menschen optimal entfalten können. Das ist heute Führung.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Und wir werden auf diese Begrifflichkeit des Ermöglichers dann auch im späteren Verlauf unseres Gesprächs nochmal eingehen. Aber ich bin ja jetzt selbst auch schon seit einiger Zeit Führungskraft und ich erlebe das auch genauso, dass du auf der einen Seite dann als Führungskraft, wie von ihm beschrieben, diese Rahmenbedingungen dann auch setzen musst, ja, dich natürlich auch immer wieder kontextbezogen dem anpassen musst, also sei es jetzt den MitarbeiterInnen, sei es dem Unternehmen, der Unternehmenskultur, aber auch, wie wir es ja gerade erleben, vielen, vielen exogenen Einflussfaktoren, um dann diese Rahmenbedingungen dann auch immer so wieder so ein bisschen zu adjustieren, ja. Und dann aber auch das Zweite, was Sie erwähnt haben, dann wirklich auch dieses Ermöglichen, dass jemand dann selbstbestimmt agieren kann, sich selbst entwickeln kann. Und ja, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der dann auch gerade so in den letzten Jahren und Jahrzehnten in einer aus meiner Sicht wirklich rasanten Entwicklung dann immer mehr auch zum Tragen kommt. Und es wird dann auch später noch auch der Move zur Wissensgesellschaft sein, dass natürlich Geschwindigkeit und Komplexität dann auch zugenommen haben und dass du natürlich dann auch als Führungskraft gar nicht mehr den Anspruch haben kannst und auch solltest, dann alles zu wissen, sondern dann wirklich auch dein Team und deine Mitarbeiter so zu empowern, ja, und ermöglichen, dass sie ihr eigenes Wissen dann auch selbst dann auch anwenden können und zeigen können und natürlich auch so dann deren Potenzial sich entfaltet, nicht?
Ja, ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube nicht, dass eine Führungskraft heute dazu da ist, den Rahmen überhaupt noch zu setzen. Also den Rahmen zu setzen im Sinn von etwas anderem, als dafür zu sorgen, dass die Menschen ordentlich arbeiten können, mit denen man arbeitet. Denn wir sind im Grunde genommen in diesem Zeitalter des Primus Inter Pares angekommen, wo wir uns tatsächlich in echt und nicht nur vorgeschoben auf Augenhöhe begegnen. Das ist eine Entwicklung, die ganz nüchtern betrachtet mit der Arbeitsteiligkeit beginnt, die ja sozusagen die große Kraft hinter der industriellen Revolution ist im 18. Jahrhundert. Plötzlich merkt man, wenn Leute das tun, was sie am besten können, das ist mal simplifiziert, und auch Maschinen das tun in der Automatisierung, was sie am besten können. Das heißt, jeder das anwendet, Werkzeug und Mensch, was am idealsten ist, hat man eine ungeheure Produktivitätssteigerung und man hat gleichzeitig auch, wenn man es klug macht, mehr Zeit, man entdeckt mehr, man hat andere Möglichkeiten und bei aller Kritik an der Moderne und an der Industrialisierung, wir müssen schon sehen, dass wir heute dreimal so alt werden als unsere Vorfahren im Jahr 1800, dass wir 50 Mal mehr Vermögen haben als durchschnittliche Westeuropäer, selbst unter all diesen Krisen. Das sind ungeheure Fortschritte, Wir haben nur nicht gelernt, was draus zu machen. Und jetzt überlegen wir uns mal, in all dieser Zeit entwickeln sich die Menschen weiter, werden Spezialistinnen, werden Expertinnen. Und wenn ich das alte Muster habe, das ich aber kulturell ja immer noch habe, dass Menschen sozusagen immer nur in ihrem Rahmen sieht, ja, in ihrem Fachgebiet, dann habe ich sehr schnell Fachidioten, die sich untereinander nicht mehr verständigen können, die diese Zusammenhänge nicht mehr klar machen können, in denen sie stecken. Das heißt, warum arbeite ich eigentlich mit anderen zusammen? Was ist die Gesamtheit der Organisation? Was ist das Ziel? Was wollen wir eigentlich gemeinsam? Und deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir Leute haben, die dafür sorgen, dass Verständnis untereinander entwickelt wird, dass Zusammenhänge entstehen, dass ein Kontext da ist. Auch das gehört zur Führung heute essentiell dazu. Mhm. Nicht für andere denken, das nicht. Aber die zusammenführen. Menschen, die einen bestimmten Bildungsgrad haben, brauchen niemanden mehr, der ihnen sagt, wie es geht. Ja, ich kann das nicht oft genug sagen. Das haben wir immer noch im alten Managementbild stark verankert, im Industriellen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Manager ursprünglich, der Begriff kommt ja aus der Manege, der Abrichtung des Raubtiers im Zirkus. Und die ersten Manager waren ja, hat man ja rekrutiert in den Textilfabriken, in den englischen, aus Gefängnissen, aus Gefängniswärtern und Gefängnisdirektoren. Und da hat sich offensichtlich einiges auch über militärische Integration im frühen 20. Jahrhundert noch mit eingeschlichen, was bis heute unbewusst gemacht wird. Nein, Manager, ihr seid nicht dazu da, um Leute zu organisieren, und ihr seid nicht dazu da, Leuten zu sagen, wo es lang geht, sondern ihr seid dazu da, die Potenziale dieser Leute optimal sich entfalten zu lassen. Also nicht ihr entfaltet sie, sondern ihr macht es möglich, dass die selber sozusagen ideal arbeiten können. Das ist ein ganz anderer Job. Also das ist sozusagen dieser Ermöglicher, von dem ich gerne rede. Enabler ist ja mittlerweile auch ein Schlagwort in der Literatur.
Richtig, ja.
Und da kommt was anderes dabei rum, das muss man ganz offen sagen. Also Unternehmen, die das machen, sind natürlich erfolgreicher und innovativer, weil sie den Leuten nicht den Mund verbieten und das Denken verbieten, sondern eben sagen, ja, okay, das ist natürlich am Anfang ein bisschen mehr Arbeit, allen zuzuhören und nicht jedem einfach nur eine Order zu geben. Aber es kommt auch dabei was raus, nämlich Innovation. Unternehmen, wo nur der Chef redet, kommt nichts raus.
Absolut. Und da gibt es ja auch mittlerweile, kennen Sie auch, gute Beispiele, ja, auch von Unternehmen, die gerade wenn sie das jetzt breit streuen, in ihrer Kultur dann auch verankern, diese Art auch zu führen und zu ermöglichen, dass sich das dann auch in harten Zahlen und Fakten dann auch widerspiegelt. Ja, also mein erster Gast in meinem Leadership Talk Podcast war ja der Bodo Jansen, der ja mit seiner Hotelkette Upstals Boom das jetzt wirklich auch schon umgesetzt hat. Und da sprechen natürlich auch dann die Zahlen für sich, und andere haben sich genauso auf die Reise gemacht. Und das ist auch, glaube ich, immer ein ganz gutes Argument, ja, um zu sagen, okay, das bringt was. Und by the way, ich meine, die MitarbeiterInnen, die spiegeln einem das natürlich dann auch so sofort wieder. Und ich finde es auch als Führungskraft, ist es wirklich auch ein schönes Bild dieses Enablers und Ermöglichers und dieses Entfalters dann auch von Potenzial, und wirkt zumindest für mich auch persönlich in meiner Arbeit als Führungskraft dann auch immer sehr, sehr motivierend. Ne?
Also ich finde auch, ich schätze ja Bodo Jansen sehr, und Bodo hat, glaube ich, wirklich einen sehr harten und auch persönlich sehr tiefen Prozess durchgemacht, vom klassischen Manager und Chef hin zu einem Ermöglicher, und der ist vorbildlich. Wir müssen, glaube ich, auch diese Ernsthaftigkeit im Thema haben. Sehr oft ist es heute so, dass wir bloß Schlagwörter und Buzzwords benutzen, die modern sind und gut klingen, und glauben, das genügt jetzt schon. Nein, das genügt nicht. Im Gegenteil, das richtet großen Schaden an. Denn man darf nicht vergessen, dass diese sogenannten Soft Skills, um die es da geht, Vertrauen, Zutrauen, sondern auch das Ermöglichen von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit in der Arbeit sind so hohe und so lange ersehnte Werte bei so vielen Menschen, dass eine Enttäuschung viel schwerer wiegt als die Enttäuschung über den alten cholerischen Chef, der dann rumgebrüllt hat, wenn irgendwas passiert ist, was ihm nicht gepasst hat. Da hat man ja sozusagen diese dumme Art erwartet und war vielleicht gar nicht so enttäuscht, sondern hat dann hintenrum eine zweite Welt aufgebaut, in der dann alles funktioniert hat, ohne diesen Choleriker. Mhm. Aber in dieser Welt, wo es darum geht, ernsthaft zu sein und vertrauenswürdig zu sein, darf man kein Changewashing machen, sage ich immer. Das ist extrem gefährlich. Dann verliert man die Menschen, dann verliert man sein Unternehmen, dann verliert man wirklich alles. Machen leider viele, erlebe ich leider immer wieder so. Es wird wahnsinnig schön geredet und es wird wahnsinnig schlecht gemacht. Also in Wahrheit gibt es viele Manager, die machen so weiter wie bisher, aber sie reden gern vom Purpose, ja. Und das ist es nicht. Ich glaube, man muss sich ehrlich machen. Und dafür steht zum Beispiel Bodo Jansen. Das finde ich ein ganz wunderbares Beispiel deshalb immer.
Absolut, ja. Und ich glaube, da ist es auch genauso, wie Sie es jetzt beschrieben haben. Also ich nenne es mal Etikettenschwindel, ja. Der kommt dann auch sehr schnell, kommt er dann auch raus, ja, bei den MitarbeiterInnen. Und die können dann auch, die haben, glaube ich, schon sehr, sehr feine Sensoren, ja, ob da jemand mit solchen Buzzwords dann irgendwie um sich schmeißt oder Dinge einfach vielleicht, weil es möglicherweise modern ist, ja, einfach mal so macht oder ob er wirklich dann authentisch dahinter steht und das auch lebt, ja, auch über eine gewisse Zeit hin dann auch lebt, ja, also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch beim Thema Leadership und in der Rolle dieses Ermöglichers, da gilt es auch immer dran zu bleiben, ja. Ich selbst sage immer, also Führung soll schon auch Spaß machen und macht auch Spaß. Und ich versuche das auch immer zu vermitteln, auch gerade durch die Themen, die ich hier in meinem Podcast dann auch spiele oder selbst wenn ich mit meinen eigenen Führungskräften zusammenarbeite. Es ist aber auf der anderen Seite auch Arbeit, ja. Also Arbeit im Sinne, dass du da schon auch dran bleiben musst, musst dir auch dafür die Zeit nehmen, was rein investieren. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ne?
Das ist Anstrengung hoch 10. Ich habe einen kleinen Essay geschrieben in Buchform vor einem Jahr, der heißt Strengt euch an, meint genau das, der Ausstieg aus der alten industriellen Leistungsgesellschaft, die eine Fleißgesellschaft war, wo man immer dachte, es genügt nur fleißig Routinen, Methoden und Tools abzuarbeiten. Das glauben ja heute noch viele. Das ist eine sehr einfache Geschichte, weil man im Grunde nicht selber denken muss. Und in einer komplexen, diversen Welt sieht das völlig anders aus. Also man muss in der Lage sein, mit Überraschungen umzugehen, überraschungsfähig zu sein, neugierig zu bleiben. Das klingt alles nett auf dem ersten Blick, ist aber in Wahrheit extrem anstrengend, wie wir wissen, denn das heißt, dass ich ja immer einen offenen Kopf brauche für vieles, dass ich ganz kreativer denken muss, dass ich meine Reizschwellen sozusagen runtersetzen muss und damit mehr reinkommt in meinen Kopf. Und das wollen viele nicht. Viele wollen im Grunde genommen ein geschlossenes System, das einfach ist von 9 bis 5. Und wenn sie dann von, ich sag mal, 6 Uhr morgens bis 22 Uhr arbeiten, aber immer das Gleiche machen, halten sie sich schon für tüchtig, weil sie fleißig sind und Karriere machen. Ja, aber sie sind eigentlich nur schnellere Hamster im Rad. Und das ist nicht genug. Die Industriegesellschaft, wörtlich übersetzt heißt das ja Fleißgesellschaft aus dem lateinischen Industria, die Fleißgesellschaft gerät überall an ihre Grenzen. Quantität haben wir gut hingekriegt, war wichtig in der Menschheitsgeschichte übrigens. Also ich bin kein so großer Wachstumskritiker wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber ich sage auch immer dazu, das Zeitalter der Quantität ist immer nur die Vorbereitung des Zeitalters der Qualität. Und da sind wir jetzt. Und Qualität ist immer eine persönliche Geschichte. Und da müssen wir anfangen, wegzugehen von diesen Verallgemeinerungen, von der Masse, von 0815, von Fleiß, Routine, Methode, hin zu individuelleren Lösungen. Denn genau die werden nachgefragt. Menschen wollen nicht mehr die 0815-Lösungen sehen, sondern sie wollen individuelle, auf sie abgeschnittene, zugeschnittene Lösungen haben, Problemlösungen. Dass wir, was paradox klingt, in so einer Gesellschaft gerade einen einfachen Gesellschaftsvertrag brauchen würden, ein einheitliches Sozialrecht, ein einheitlich verständliches Rechtssystem, ein einheitlich verständliches Rentensystem, Sicherungssystem, das ist kein Widerspruch, im Gegenteil. Also wir brauchen jetzt Klarheit, Entbürokratisierung, Gradlinigkeit und Transparenz in den Fundamenten, damit das, was auf diesen Fundamenten wächst, vielfältig und divers sein kann und damit auch Qualität hat.
Sie haben jetzt das Zeitalter der Qualität genannt, was jetzt für mich auch eine gute Gelegenheit ist, in unser Schwerpunktthema so ein bisschen einzusteigen. Wir haben jetzt gerade über Leadership gesprochen. Das Schwerpunktthema ist ja Leadership in der Wissensökonomie. Und bevor wir das tun, möchte ich ganz gerne mit Ihnen vielleicht so ein paar Begriffs, Erklärungen vornehmen. Auch im Sinne, dass unsere ZuhörerInnen das eine oder andere vielleicht, bevor wir diese Begriffe dann auch später verwenden, noch ein bisschen besser verstehen. Lassen Sie uns mal mit der Begrifflichkeit der Innovation starten. Sie leiten ja Ihr Buch Innovation mit dem Satz ein, Innovation ist die harte Währung der Wissensgesellschaft. Es ist Zeit, dieser Währung den Wert zuzuweisen, der ihr zusteht. Was genau meinen Sie damit, Herr Lotter?
Innovation wird ja oft verstanden heute als Optimierung von Prozessen oder Produkten. Das heißt, im Grunde genommen habe ich jedes Jahr ein neues Handy, das ist ein bisschen besser als das andere, ein neues Automodell, aber es ist strukturell nichts anderes. Innovation ist, glaube ich, aber kein technischer Prozess oder zuletzt ein technischer Prozess. Es ist auch kein Normungsprozess, sondern Innovation ist der Versuch, über die Kultur, über die Wahrnehmung von Kultur und die Wahrnehmung von Menschen die Welt besser zu machen. Das heißt, da steht immer dieser Wunsch der Verbesserung vorne. Das kann natürlich bedeuten, dass Dinge auch besser werden. Ja, das ist ja durchaus zu sehen. Aber bevor wir wirklich eine Innovationsgesellschaft werden, müssen wir eben aus dieser Fleiß- und Routinengesellschaft der Industrie aussteigen, um uns in die Lage zu versetzen, anders und vielfältig zu denken. Ja, und da gibt es so Begriffe, die ich dann immer wieder versuche klarzumachen. Also die Kultur ist ja das, sagt uns Luhmann, was zwischen uns und der Veränderung steht. Wir sind ja so stolz auf Kultur, aber Kultur bedeutet natürlich auch, dass wir es mit etwas zu tun haben, was wir gar nicht mehr wahrnehmen, sondern unbewusst leben. Das ist die berühmte Normalität. Das ist etwas sehr Ähnliches zur Kultur. Und Normalität hat immer einen hohen ideologischen Aspekt. Ja, Ideologien funktionieren ja auch deshalb so prima, weil man sie gar nicht wahrnimmt als Ideologien, sondern glaubt, das ist die Wirklichkeit. Also die harten Ideologen sind ja nicht die, die ständig die Leute konstruiert anlügen oder betrügen oder manipulieren, sondern die harten Ideologen sind ja die, die das glauben und glauben, dass sie Recht haben. Das sind die gefährlichen Leute, die nicht kritisch selbst zweifeln. Und eine Gesellschaft, die sich entwickeln will, die sich verbessern will, muss immer auch diesen Respekt haben vor der Erneuerung, dass sie kritisch an dem zweifelt, was ist. Und nicht sagt, es geht nicht besser. Um es ganz einfach zu sagen, eine neugierige Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die interessiert ist, dass das, was ist, noch besser geht, feiner geht, schöner geht und anders geht, auch grundlegend anders geht. Das ist auch um das nicht sozusagen jetzt in den Irrtum überzuführen, dass man bloß optimieren müsse oder etwas effizient machen müsse. Nein, das ist im System gedacht, sondern dass man auch Alternativen denkt, auf breitester Ebene. Das schrecklichste Wort in der Politik der letzten Jahrzehnte war das Wort der Alternativlosigkeit. Mhm. Das hat uns übrigens auch dazu gebracht, wo in die Lage, in die wir gerade sind, was Energiepolitik angeht in Deutschland. Und es bringt uns übrigens auch, wenn wir genauer hinsehen, immer wieder in miese und schlechte Lagen, wenn wir Industriepolitik ansehen, wenn wir Förderungspolitik ansehen, wenn wir die Bildungspolitik ansehen. All das sind jetzt so die Ergebnisse des im System gedachten und effizient und optimierungsmachen, ob Sie sich die Unis angucken oder auch die Auswahl von Unternehmen, die man für förderungswürdig hält. All das ist von einer großen Fantasielosigkeit, von einer großen Ahnungslosigkeit gegenüber der Kraft der Diversität und der Vielfalt geprägt. Da macht jemand seinen Job so, wie er ihn immer schon gemacht hat. Und das führt uns in schlechte Lagen. Das muss man einfach mal anerkennen. Das heißt, was wir heute an Problemlage haben, ist das Versäumnis einer superindustriellen Nation wie Deutschland, die immer auf Einheit, auf Gleichheit, falsche Gerechtigkeit also, auf Standardisierung genormt war, in der alles passend gemacht werden sollte, was nicht passt. Diese Rechnung zahlen wir jetzt gerade, das muss man mal sehen. Denn ob man sozusagen keine Alternativen zu Gas hat oder ob man keine Alternativen zu einer Förderungs- und Innovationspolitik hat, beruht gleichzeitig immer gleichsam auf derselben Kultur. Und diese Kultur ist zu einfältig und die muss vielfältiger werden. Wir müssen uns trauen, über den Tellerrand zu gucken. Wir müssen uns trauen, einmal was anderes zu machen als das, was wir ohnehin schon immer gemacht haben, nur ein bisschen besser. Das ist unser Dilemma und aus dem kann man nur aussteigen, wenn man bereit ist, sich an Alternativen zu erfreuen.
Das klingt ja, und ich hatte das auch aus dem Buch mitgenommen, wenn Sie gerade sagen, sich an den Alternativen erfreuen und auch solche Begrifflichkeiten wie Neugierde, das klingt für mich auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv, ja, und macht auch Lust auf diese Innovation. Aber das, was Sie eben gerade so beschrieben haben, gerade wenn das jetzt auch in dieser Kultur so sehr verankert ist, ich will das jetzt gar nicht mal Bequemlichkeit nennen, aber trotzdem hat es ja auch ein bisschen was damit zu tun, dieses Ausruhen auf diesem von Ihnen beschriebenen Status quo über Jahrzehnte hinweg und weiter so. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass dann der Hebel auch umgelegt werden kann?
Naja, das Mittelmaß, das damit erzeugt wird, dieses bürokratische Mittelmaß im Management, in der Führung, in der Politik, übrigens auch an den Universitäten, ja, die ja auch mittelmäßig sind, das muss man mal ganz offen sagen, es gibt ganz wenig Exzellenz mittlerweile, es gibt sie noch, aber es wird immer schwieriger, also wir haben zu viele Verwalter des Bestehenden und dieses Mittelmaß kann die Probleme nicht mehr lösen, also davor stehen wir ja schon, also es ist ja nicht so, dass jetzt in irgendeiner fernen Zukunft oder vielleicht erst in ein paar Jahren das Potenzial verbraucht ist, sondern es ist soweit. Also wir sehen, es gibt keine, wenige Ausnahmen gibt es natürlich schon, die soll man natürlich auch sehen, aber es gibt kaum noch eine Kultur, wo man sagt, so, jetzt reicht's mal, jetzt machen wir mal ganz was anderes, jetzt versuchen wir auch ganz was anderes, wir wagen ein neues Experiment, sondern alles soll immer so bleiben, wie es ist. Das ist übrigens auch die Krisenpolitik gerade. Das ist sehr, sehr auffällig, dass man den Leuten gar nichts zumutet, auch denen, denen man was zumuten könnte und sollte. Also wo sind denn die Eliten? Keiner glaubt, dass er noch Teil einer Elite ist, im positiven Sinn, nämlich Verantwortungselite. Alle sind arm, die Eliten sind immer die anderen, das ist eben so Abstraktum, das System, der Kapitalismus. Ja, wer ist denn das? Haben Namen und Adresse. Und meistens ist man selber. Also wenn gut gesicherte Mitarbeiter des Staates beispielsweise immer mit dem Finger auf andere zeigen, dann stimmt was nicht. Und das ist, glaube ich, unser Problem. Wir haben in diesem System sehr mittelmäßige Leute, die Probleme nicht lösen können, aber verwalten können sie erzeugt. Und da muss ein Change her. Da müssen unternehmerischere Leute auf allen Ebenen, auch in der Politik ran. Das sind nicht unbedingt die behaupten, dass sie die unternehmerischen Freunde sind. Das sind die Leute, die bereit sind, auch gegen Widerstände was zu tun. Was mir jetzt aktuell sehr imponiert hat, ist, dass unsere Außenministerin gesagt hat, auch wenn meine Wähler es anders sehen, hat Annalena Baerbock gestern gesagt, ich mache trotzdem eine andere Politik gegenüber der Ukraine. Und das finde ich stark. Also jemand, der eine Position hat, der echt eine Kontur hat und der bricht mit dieser alten Vorstellung, everybody's darling sein zu müssen, denn das ist niemand. Wer Veränderung und Innovation will, macht sich auch Feinde und in einer starken Bürokratie gar nicht so wenige. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Die wirklichen Feinde sieht man nicht, die hört man nicht, die treten ja auch nicht offen auf. Aber sie untergraben Systeme, sie untergraben Integrität, sie untergraben Möglichkeiten. Und diese Leute müssen wir ausleuchten. Ja, es gibt ja das schöne Bild von Gerhard Wolland, ein Berater von der Vorder- und der Hinterbühne in vielen Unternehmen. Wir sind uns da sehr einig. Wo wir uns nicht einig sind, ist die Frage, wo ich immer sage, lieber Herr Wolland, die Hinterbühne muss ausgeleuchtet werden. Ja, es ist nicht hinzunehmen, dass es diese Hinterbühne gibt und die Hinterbühne, auf der die Fäden gezogen werden vom bürokratischen Mittelmaß, hat mittlerweile Dimensionen angenommen. Das ist ungeheuerlich. Und es trifft sozusagen immer öfter auf unschuldige Bürgerinnen und Bürger, richtet Kollateralschaden an, ganz gleich, was man das sieht, was die da auch zusammenstricken an Lösungen oder Pseudolösungen, ist ungeheuerlich. Da reden wir jetzt nicht nur von der Deutschen Bahn, aber das soll Ihnen sozusagen ein Beispiel sein, von dem ich gerade rede. Es ist letzten Endes ein Versagen in Strukturen, wo man immer gesagt hat, ach, das geht schon. Ja, kannst du einfach so weitermachen wie bisher. Und dieses Land kann definitiv nicht so weitermachen wie bisher. Wir verlieren eine Position nach der anderen. Wir sind in einer starken Auseinandersetzung auch über Demokratie und Freiheit gerade. Nicht nur mit Russland, aber natürlich vor allen Dingen. Es sind entscheidende Jahre und Monate und Tage gerade. Und wenn man das verpennt, ist alles weg. Also das ist eine Sicherheit, von der man wirklich ausgehen kann. Das ist keine Übung. Und deshalb ist die Kritik an bürokratischem Management und mittelmäßigem Management nicht einfach nur eine lustige Übung, wo wir uns sozusagen unter Beratern und Publizisten so ein bisschen scharf machen für morgen, sondern es ist eine ernste Angelegenheit. Und wenn man das nicht versteht, dann soll man nach Hause gehen, sage ich jetzt mal. Lasst doch mal die Leute, die das verstanden haben, machen. Setzt euch hin, geht in Rente, erwartet nicht zu viel dabei und lasst es gut sein. Aber es ist Zeit, die Dinge wirklich zu ändern und grundlegend zu ändern.
Ja, danke auch an dieser Stelle, dass Sie auch nicht nur meinen, sondern auch den Blick unserer ZuhörerInnen auch an der Stelle so ein bisschen geweitet haben. Ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig auf für unseren weiteren Verlauf auch des Gesprächs. Wir hatten ja gesagt, wir klären so ein paar Begrifflichkeiten die Begrifflichkeit der Wissensgesellschaft hatten Sie jetzt hier und da auch schon mal angewendet. Was bedeutet denn Wissensgesellschaft und warum dreht sich dort alles um diesen menschlichen Faktor, also die Person, das Individuum?
Also gehen wir mal davon aus, dass wir bisher eben in dieser Industriegesellschaft gearbeitet haben oder gelebt haben und die Kultur uns da beeinflusst hat, dann ist Wissensgesellschaft etwas doch grundlegend anderes dazu. Die Industriegesellschaft besteht aus Automatisierung, sie besteht aus Massenproduktion. Da werden die Gewinne gemacht und es braucht dafür entsprechende Organisationsformen, Organisationsstrukturen. In der Wissensgesellschaft geht es darum, dass wir personalisiertere Lösungen haben, dass wir individuellere Lösungen haben, auch deshalb, weil wir durch diese Massenproduktion natürlich an die Grenzen der Quantität geraten sind. Und ich spreche jetzt noch gar nicht von Ressourcenverbrauch und Klimafrage. Ich spreche rein vom Konsumverhalten der Menschen, saturierte, gesättigte Märkte, die sagen zunehmend, also das muss schon ein bisschen mehr sein, als das immer vom Gleichen kommt. Und ich habe im Wohlstand natürlich ein anderes Verhältnis zur Problemlösung und zu meinen persönlichen Bedürfnissen entwickelt. Ich benutze da immer sehr gern das wunderbare Modell der Maslow'schen Bedürfnispyramide, das in Zeiten wie diesen unglaublich klar erklärt, was eigentlich Sache ist. Also die erste Ebene bei Maslow ist die der Existenzebene, Essen, Trinken, Schlafen, damit man überleben kann, den Tag. Die zweite Ebene ist die Sicherheitsebene, auf der man sozusagen beim Essen, Trinken, Schlafen nicht gefressen wird und dann auch vielleicht ein bisschen feingliedriger organisiert, Sicherheit organisiert, um langfristiger über den Tag hinaus zu kommen. Das ist ja damit gemeint. Auf der dritten Ebene haben wir die sozialen Bedürfnisse. Diese sozialen Bedürfnisse sichern 1 und 2 grundlegend ab, indem wir Arbeitsteiligkeit, Beziehung, Teamarbeit, Gesellschaft, Sozialwesen, Organisationen, unsere Firmen sind zum Beispiel Teil von 3, aber auch Liebe und Beziehungen gehören zu 3. Also all das, was Menschen untereinander tun, um sich selbst zu stärken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss dieses Selbst bereits hier erwähnen, weil auf 4 geht's los. Der 4. Maslow ist der persönlichen Bedürfnisse und der schlägt heute voll zu. Mhm. Da geht's um die Schlüsselbegriffe bei Maslow von Respekt und Anerkennung. Und wo immer wir auch hingehen, hören wir heute, ich glaube zu Recht, in einer Gesellschaft, die ihre sozialen Bedürfnisse, ihre existenziellen Bedürfnisse, ihre Sicherheitsbedürfnisse nicht optimal, aber einigermaßen gut abgedeckt hat, den Ruf nach mehr Respekt und Anerkennung von Arbeit. Dass man zu Recht sagt, wo ist die Anerkennung für Pflegearbeit eigentlich? Dass man zu Recht sagt, wer sieht mich denn in der Organisation, wenn ich nicht an der Spitze stehe? Wer sieht denn meine Arbeit? Dass man zu Recht sagt, ich bin ein junger Mensch, werde ich auch gesehen in einer Gesellschaft, die von alten Männern und auch alten Frauen geführt wird. All diese Dinge sind relativ neu. Ja, also es gibt zum Beispiel erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts so etwas wie eine Jugendbewegung, die interessanterweise durch die Pop- und Beatkultur ausgelöst wird. Aber es ist eine Emanzipationsbewegung und es gibt erst seit kurzem überhaupt eine Diskussion darüber, dass man nicht das tut, was der Chef sagt unter allen Umständen. Also das ist nicht so neu und nicht so alt. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, um Wissensgesellschaft zu erklären. Wissensgesellschaft fängt auf der Ebene des 4. Maslows an und der 5. Maslow ist ja die berühmte Selbstverwirklichung, die manchmal ja ganz ironisch gesehen wird, insbesondere von Industriemanagern kenne ich, oder industrialistischen Managern, muss man präzise sagen. Industriemanager sind ja nicht zwangsläufig industrialistische Manager. Da gibt es ja sehr viele fortschrittliche Wissensarbeiter dabei. Die fünfte Ebene der Selbstverwirklichung heißt schlicht und ergreifend, dass ich das, was ich tue, so gut tun kann, dass es anderen auch am besten nützt. Das ist Selbstverwirklichung. Nicht Selbstoptimierung, das darf man damit nicht verwechseln. Selbstoptimierung ist im Grunde genommen immer noch, ich möchte geliebt werden von anderen und andere sagen mir, wo es lang geht. Aber Selbstverwirklichung bedeutet, ich bin selbstbewusst genug, um zu wissen, dass das, was ich tue, anderen auch nützt und mir natürlich auch. So, und das ist eine andere Welt. Das sind übrigens, in fünf sehen Sie schon viele Ansprüche der jungen Leute heute, wenn die einen Job wollen.
Absolut. Sagen,
ich möchte nicht nur 30 Jahre bis zur Rente hier arbeiten, ich möchte auch was erleben, ich habe auch ein Privatleben, ich habe auch Interessen. Das gehört natürlich dazu. Und wir werden völlig neue Systeme brauchen, andere Entlohnungsformen, andere Renten- und Sozialformen, andere Versicherungsformen möglicherweise, um das abzufangen. Also die alte Welt, in der ich sozusagen ein ganzes Leben lang integriert bin in einen Vollerwerbsprozess, die gibt es bald nicht mehr. Und die wird es auch deshalb nicht geben, weil zunehmend Arbeit in der Digitalisierung noch dazu von Algorithmen, von Robotern gemacht wird. Die Automatisierung ist ein ständiger Begleiter der Menschheitsgeschichte, aber richtig Fahrt aufgenommen hat sie eben in der Industriegesellschaft. Und wir haben Routinearbeiten dabei fast alle schon automatisiert und an Maschinen und Systeme abgegeben. Was uns bleibt, ist individuelle, persönliche Arbeit, Qualitätsarbeit. Also Wissensarbeit ist im Grunde genommen die Fähigkeit, mit Know-how umzugehen, mit persönlichen Eigenschaften, mit Originalität umzugehen, Qualität umzugehen. Wenn mich jemand fragt, was ist das? Ich kennt ihr einen Handwerker, der nicht nur 0815 arbeitet, wenn er bei euch die Leitungen repariert, sondern der auch eine tolle Idee hat, wie es anders gehen könnte. Das sind die Leute, von denen ich spreche. Hm. Es sind die Leute in der Pflege, die nicht einfach nur nach Plan arbeiten, sondern tatsächlich sich auch mal hinsetzen können mit Leuten und auch ein Gespräch führen können. Das sind die Leute, von denen ich meine. Das ist Wissensarbeit, Qualitätsarbeit. Und da, die muss man ermöglichen können, ja. Und es ist nicht nur der akademische Elfenbeinturm, der damit gemeint ist, was ja sehr oft verwechselt wird. Nein, Wissensarbeit ist eine ganz einfache Sache. Der Peter Drucker hat gesagt, um Wissen produktiv zu machen, das heißt wirklich auch nützlich zu machen für sich und andere, um Wissen produktiv zu machen, muss ich den Wald und die Bäume wiedersehen. Also ich muss sozusagen das Ganze sehen und ich muss den Einzelnen sehen. In der alten Industriegesellschaft haben wir immer nur den Wald gesehen, die Masse. Und jetzt müssen wir auch das Individuum sehen und werden. Also wir müssen lernen, Zusammenhänge herzustellen, hat Drucker gesagt. In welchem Kontext arbeiten wir? Für wen arbeiten wir? Und das gefällt mir deshalb so gut, weil sich darunter diese ganzen Modebegriffe, die wir haben, wie Purpose und Sinn, wunderbar einordnen lassen. Es geht einfach darum zu sehen, dass das, was wir tun, einfach auch wirksam ist und dass es einen Sinn macht im eigentlichen Sinn des Wortes, wenn Sie mir das so gestatten.
Ja, ich habe Ihnen ganz aufmerksam und fasziniert zugehört, Herr Lotter, und ich denke mal, das geht unseren ZuhörerInnen da draußen genauso. Vielen Dank auch, wie Sie die Begrifflichkeit der Wissensgesellschaft so erklärt haben, auch vor dem Hintergrund der Erklärung auch nochmal der fünf verschiedenen Ebenen der Maslow'schen Bedürfnispyramide und wo man dann auch sieht, okay, wo stehen wir da eigentlich gerade und wie sich diese verschiedenen Stufen dann aufeinander aufbauen und wie wichtig es gerade jetzt ist, zu erkennen, wo wir uns befinden und was da auch gerade auch von Führungskräften dann erwartet wird, wenn wir über das Thema Respekt und Anerkennung sprechen. Das ja wieder auch als Voraussetzung für das Thema auch Selbstverwirklichung. Also wirklich sehr, sehr gut und verständlich meiner Meinung nach erklärt. Sie haben ja eben Peter Drucker erwähnt, ja, und und Sie haben ihn ja auch zitiert in Ihrem Buch Innovation, der hat ja mal gesagt, wer das Neue willkommen heißen will, bräuchte eben Leadership. Die richtige Fähigkeit, die richtigen Dinge zu tun. Diese Fähigkeit ist rar. Ohne sie ist der Sprung nach vorne ins Neue aber nicht machbar. Innovation ist eine Führungsaufgabe. Trägt dieses Zitat auch schon dazu bei, diese Frage, die ich ganz am Anfang in der Intro erwähnt habe, unserer Podcast-Folge, schon so ein bisschen zu beantworten, nämlich das Leadership in der Wissensökonomie, also wie diese sich denn unterscheidet von dem, was wir aus dem industriellen Management kennen?
Ja, das glaube ich. Die Formel, die Drucker geprägt hat, ist ja eine sehr einfache. Management ist die Dinge richtig tun. Das heißt, ich habe ein Handbuch, ein Lehrbuch, ein Methodenbuch und da mache ich die Dinge richtig. Ja, so gehört sich das erstens, zweitens, drittens. Das ist Management. Das ist okay und wichtig. Ja, das wollen wir gar nicht. Und ich bin ja auch jemand, der Gebrauchsanleitungen liest, beispielsweise einer der wenigen, die das heute noch tun. Und ich glaube, dass das sehr effizient ist. Ich glaube, dass das vernünftig ist, dass wenn ein Problem schon mal gelöst ist, dass man da ansetzen kann, sich mal das holt, wie es geht. Aber wenn man dabei stehen bleibt, da fangen die Probleme an, dann kommt man nämlich in diese Endlosschleife. Und dann sagt Drucker, Leadership ist, die richtigen Dinge zu tun. Das heißt, eins weiterzudenken. Das heißt, der Chef muss im Grunde genommen, wenn er tatsächlich Führungskraft ist, zu denen gehören, die sagen, wir machen das jetzt mal anders. Wir, und zwar nicht nur methodisch anders, also statt Methode A, Methode B, sondern wir gucken, dass wir völlig anders arbeiten, als wir das bisher getan haben. Nicht des andersartigen Wegen, das ist natürlich auch Quatsch, sondern weil wir vielleicht merken, dass wir mit dem, was wir tun, gar nicht mehr so gut weiterkommen. Es würde zwar noch gehen, dass die ganz guten Führungskräfte verstehen, dass wenn sie am Top ihres Erfolges sind, da gibt es doch einige Unternehmen, die uns das immer wieder vorzeigen, wie das funktioniert, wo sie dann sagen, Freunde, es ist super erfolgreich, was wir da gerade machen, aber wir machen jetzt was anderes. Wir machen jetzt noch eine völlig andere Strategie auf, wir machen ein anderes Produkt auf, eine andere Idee auf, einen anderen Dialog auf, eine andere Denkart auf und brechen mit dem. Das ist nicht unanstrengend, mit solchen Leuten zu arbeiten, weil man natürlich auch auf ein bestimmtes Ziel hingearbeitet hat und es auch genießen will, dass man Erfolg hat. Aber um dauerhaft Erfolg zu haben, muss man bereit sein, den Erfolg von gestern auch mal in die Waagschale zu werfen und etwas Neues zu versuchen. Die Moderne hat uns deshalb vorangebracht, weil wir gewagt haben, aus dem Gefängnis des Ewigen auszubrechen. Das war ja die alte Welt der Religionen und der Ideologien, die gesagt haben, egal was passiert, du bist vom Schicksal wo reingestellt worden und das musst du jetzt ewig machen. Und wenn ich dann so ein industrieller Hamster bin, dann ist es ja nichts anderes als die Welt von früher, wo ich auch vom Schicksal wo reingestellt werde, bin dann eben am Fließband und nicht mehr am Rosenkranz und dann wird das Ganze sozusagen bis zum Ultimo durchgeführt. Nein, wir können das eine weglegen, wir können vom Fließband wegtreten und können sagen, wir gucken, was es noch gibt an Erkenntnissen und Möglichkeiten in diesem Leben. Und das ist eine gute Führungskraft. Eine gute Führungskraft ist auch ein interessanter und neugieriger Mensch. Mhm. Und ich würde auch umgekehrt sagen, eine schlechte Führungskraft ist eine fantasielose Figur, ist ein fantasieloser Mensch, der sich auch nicht auf Diskurse einlässt, der keine Kritik verträgt, der keine Auseinandersetzung verträgt. Da kennen wir doch einige. Und ich glaube, dass ganz wesentlich sein muss, dass man sich auf Menschen und auf das, was sie brauchen, einlässt. Und man muss sie mögen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, einer der wichtigsten Dinge ist, man muss Menschen mögen. Also man muss das, was sie tun mögen, auch wenn es einen manchmal ärgert, das ist völlig okay. Also man braucht auch eine gewisse Leidenschaft an dem, was Menschen ausmacht. Dann ist man eine gute Führungskraft.
Ist ja ein Podcast und unsere ZuhörerInnen können uns jetzt ja nicht sehen, aber sie haben damit auch gerade bei dem, was sie jetzt zum Schluss gesagt haben, auf meine Lippen auch so ein Lächeln gezaubert und ich glaube, das geht unseren ZuhörerInnen dann auch ähnlich, ja, indem sie quasi auch nochmal diese Fähigkeiten auch von Führungskräften dann so ein bisschen erwähnt haben und ganz zum Schluss auch, als sie dann sagt, man muss auch Menschen oder man muss definitiv dann auch Menschen mögen und alles, was damit verbunden ist, mit den Persönlichkeiten, ihre individuellen Bedürfnisse dann auch sehen, ist für mich auch aus meiner Erfahrung heraus wirklich essentiell. Und wenn ich vielleicht zu diesen Dingen noch ergänzen darf, weil ich habe es jetzt für mich auch einfach hergeleitet, basierend auf dem, was Sie vorher ausgeführt haben, kommt dann zu dem und zu der von Ihnen erwähnten Neugierde natürlich auch noch das Wort Mut dann dazu. Ne? Also ich glaube, das betrifft alle die im Kontext von Innovation dann tätig sind, aber gilt natürlich gleichermaßen auch für Führungskräfte, dann genau das, was Sie beschrieben haben, nämlich mal die richtigen Dinge zu tun oder auch Sachen auch mal anders zu machen. Dafür brauchst du dann auch einfach mal Mut und auch den Mut, dass vielleicht es nicht von Anfang an auch genau in die richtige Richtung geht, sondern dass da auch mal Fehler passieren können, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also Mut ist ja, ich glaube, nicht der blinde Eifer, einfach loszulaufen und zu wissen, wo es hingeht. Also es gibt ja sozusagen das kontrollierte Risiko. Und deshalb ist ja auch der Begriff Wissensgesellschaft ganz interessant. Wissen heißt ja natürlich auch zu wissen oder gewiss sein, dass etwas so ist, wie es ist. Es aber gleichzeitig dann auch in Frage zu stellen. Und dieses in Frage stellen wäre der Mut. Also es geht eigentlich, mir ist immer lieber als der Mutbegriff allein, der so ein bisschen antiquierter Begriff ist, ist mir der Kritikbegriff. Also dieses kritische Zweifeln. René Descartes hat ja zu Beginn der Aufklärung gesagt, der Zweifel ist der Weisheit Anfang. Und das ist, glaube ich, ganz richtig. Also wenn man konstruktiv, das ist ganz wichtig, nicht destruktiv, konstruktiv zweifelt, also nicht alles verneint und sagt, ach, das ist nichts, sondern konstruktiv zu sagen, können wir da noch ein bisschen? Kann ich da noch? Und das ist ganz wichtig. Nicht nur die anderen sozusagen bezweifeln, sondern sich selber ein bisschen an die Kantare nehmen und sagen, kann ich das noch besser machen? Dann erreicht man diesen Zustand, glaube ich, am allerehesten. Das ist Mut, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich nicht selbst genug zu sein auf eine doch sehr eingeschränkte Art und Weise.
Ja, und gerade also schöne Begrifflichkeit dieses konstruktiven Zweifelns, was ja dann auch bedeutet, dass man als Führungskraft auf der einen Seite, wir haben eben schon mal über das Thema Zuhören gesprochen, auf der anderen Seite natürlich auch viel mit Fragen arbeiten sollte, ja, auch Dinge dann auch hinterfragen, Fragen stellen, auch im Sinne von einem wirklich aktiven Zuhören. Sehr schön. Damit jetzt Wissen überhaupt so generiert wird, was muss denn da so eine Organisation lernen und was auch ihre Führung, Herr Lotter?
Ich glaube, dass sie zunächst einmal lernen muss, dass Menschen wirklich tatsächlich besser wissen, was sie tun, als jemand anderer, der sie kontrolliert. Also das ist für mich ein Schlüsselsatz. Die Wissensarbeitende wissen mehr über ihre Arbeit als ihr Chef. Nochmal, das ist ganz, ganz wesentlich. Wie gesagt, ein nachvollziehbarer Prozess durch die Arbeitsteiligkeit, durch die Ausbildung, durch das Spezialistentum. Wenn ich mich entschieden habe, mit jemandem zu arbeiten, der ausgebildet ist, der weiß, was er tut, der das unter Beweis gestellt hat, dann halte ich mich doch raus. Dann versuche ich doch, die Arbeitsbedingungen gut zu halten, aber doch ist nicht besser zu wissen. Das ist ja albern. Ja, das ist ja so eine völlig überholte Geschichte. Deshalb ist Selbstständigkeit im Kern auch in der Organisation und auch unter Angestellten extrem wichtig. Wir haben ein sehr gestörtes Verhältnis dazu. Meine These ist, in Deutschland gibt es einen Kontrollwahn fast schon. Ja, also man misstraut einander offensichtlich auch in der Arbeitswelt und deshalb kontrolliert man sich. Und deshalb ist es so schwer, als Selbstständiger in Deutschland zu leben. Ganz gleich, ob man jetzt angestellt ist in der Organisation oder selbstständig im rechtlichen Sinne. Weil man immer sagt, was machen die eigentlich? Und wir merken das in der Diskussion jetzt über das Homeoffice. Ganz massiv. Es gibt ja jetzt so eine Welle, so eine Backlash-Welle nach 3 Jahren Corona fast schon, wo man sagt, zurück ins Büro. Wenn dieses Zurück ins Büro ein soziales Zurück ins Büro ist, wo wir uns ab und zu mal sehen, physisch anwesend, um dort auch überraschende gemeinsame Erlebnisse zu haben, wunderbar. Ja, wenn das ein Mix ist. Wenn das ein Zurück ins Büro ist, und das vermute ich bei den allermeisten, die das rufen, weil sie glauben, die Kontrolle verloren zu haben, das heißt, dass sie diese alte autoritäre Form des Zugriffs auf ihre Mitarbeiter nicht zu haben, gerade im mittleren Management übrigens extrem verbreitet, weil sich die so definieren, also in der Bürokratie der Unternehmen eigentlich, ganz oben ist es gar nicht so schlimm, dann glaube ich, liegt man da falsch und da muss man auch wirklich richtig dagegen halten. Ich erlebe jetzt täglich neue, noch alberne Begründungen, warum Homeoffice nicht gut ist. Man kann es oft gar nicht mehr anführen, weil es so albern ist und dass sich die Leute nicht schämen, das zu sagen, überrascht mich jetzt dann auch schon wieder nicht, weil es tatsächlich für viele die Definition ihrer eigenen noch erhaltenen Macht ist, wenn die Leute im Büro sind und sie kontrollieren können. So muss man das mal sehen. Ja, vor kurzem habe ich gehört, es wird alles zersiedelt, beim Homeoffice, weil die Leute anfangen, über nur Häuser zu bauen. Das ist ein unfassbarer Quatsch. Ja. Also es ist nichts dumm genug, um nicht vorgebracht zu werden, damit man die Kontrolle wieder erlangt. Homeoffice ist ökologischer, es ist gut gegen den Klimawandel, weil wir weniger fahren, es ist super in einer Energiekrise, es fördert auch und fordert auch heraus die ohnehin schlechte Digitalisierung in Deutschland, dass die ein bisschen Marsch kriegt und ein bisschen Bewegung kriegt, was dringend nötig ist, da muss man sowieso mal in die Schuhe kommen. Es fördert die Selbstständigkeit, die wir sonst immer fordern in Organisationen. Hey, was wollt ihr eigentlich? Ja, also all das, was jahrelang immer gesagt wurde, hat man nicht ernst gemeint. Hat man gelogen? Hat man geheuchelt? Hat man die Unwahrheit gesagt? Okay, dann Haken dran. Mhm. Dann sind die Leute, die das heute noch tun, schlechte Führungskräfte und gehören weg. Und ich glaube, das ist auch nicht anders zu machen. Warren Bennis, der große Leadership-Theoretiker, hat mir gesagt, Leadership ist eine Frage des Charakters. Und wenn es eine Frage des Charakters ist, dann ist es auch eine Frage des Anstands, wenn man mit Menschen umgeht. Mhm. Und wenn man sie ständig nur manipuliert, das hat natürlich sehr viel mit dem Handwerkszeug bis jetzt zu tun gehabt, dass man gesagt hat, man muss die Leute sich so richten und man muss sie passend machen. Und wenn man mit solchen Leuten kann man natürlich keine Transformation machen. Und deshalb glaube ich, dass persönliche Integrität, Anstand, Empathie, menschliche Wärme unabdingbar für diesen Job, die richtigen Dinge zu tun, dazu gehört. Und Menschen, die andere nur manipulieren und kontrollieren werden, gehören weg. Es wird einen großen Wechsel geben, nicht nur in den Generationen, weil es gibt da Alt und Jung, die unterschiedlich denken. Es gibt auch junge Manipulanten, so wie es alte Manipulanten gibt. Und es gibt alte Empathen und es gibt junge Empathen. Und wir müssen uns einfach darauf einigen, dass wenn wir eine bessere Arbeitswelt wollen, mit besseren Ergebnissen und mehr Qualität, dass wir endlich die fördern und auch kulturell die fördern, die anderen nicht versuchen zu manipulieren und auszutricksen. Es ist eine Frage des Anstands, ja, es ist eine Frage des Charakters. Mhm. Und Bennis hat das in den 50er Jahren gewusst und wir sollten es langsam auch verstanden haben.
Absolut. Wenn es gerade um diese Themen geht, Selbstverantwortung oder auch Selbstführung, Selbstorganisation und auch Selbstbestimmung, welche Rolle haben denn dabei auch die MitarbeiterInnen und wie können denn die Führungskräfte bei diesen Themen dann unterstützen, Ihrer Meinung nach?
Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur auf der Ebene der Führungskräfte die Leute haben, die manchmal gegen die Transformation arbeiten, sondern es gibt viele, die machen sich es auch bequem, ja, als Mitarbeitende und sagen, eigentlich ist das Leben als jemand, der von oben seine Befehle kriegt, gar nicht so schlecht. Das sind gar nicht so wenige Leute übrigens, weil das hat man ja auch gelernt. Ich habe vorher ja gesagt, dass durch den Wohlstand und durch die Entwicklung mehr Menschen geboren wurden und in die Welt gekommen sind, die andere Ansprüche haben, denen es nicht mehr genügt, bloß diese Befehle auszuführen. Mhm. Und die dann sagen, okay, ich gehe um 9 rein, ich gehe um 5 raus, soll der Alte oder die Alte es machen, was sie will, und dann habe ich mein Leben. Ja, das machen ja viele so. Und hassen den Montag, aber es geht ja alles vorbei und dann fliegen wir nach Mallorca und alles ist wunderbar. So, das ist kein Leben mehr für viele, die auch eine gute Ausbildung haben und eine Perspektive haben. Und die sagen, ich möchte das noch nicht mehr mitmachen. Und das wird die Welt verändern. Es wird sie langsam verändern, aber es wird sie verändern. Mhm. Und die Unternehmer, die das jetzt schon verstanden haben, dass sie den Schlüssel weitergeben sollen an die Leute, die in der Organisation tatsächlich auch das Sagen haben, und das sind diese gut ausgebildeten Leute, die selbstständig und selbstbestimmt arbeiten können, desto besser wird es für die Organisation, desto besser wird es auch für die Führungskraft sein. Das erlebe ich fast täglich. Und den Mitarbeitenden sei gesagt, wenn sie glauben, dass sie das 21. Jahrhundert als kleiner Angestellter überleben, der macht, was man ihnen von oben sagt, dann muss ich sie enttäuschen, das wird nicht so sein. Das ist zu Ende. Also das Zeitalter des Untertanen geht krachend zu Ende, und man möge sich bitte der Werte besinnen, die man ja auch gelernt hat, dass man sich sozusagen als selbstverantwortlicher Erwachsener benimmt und nicht unmündig als Kind, schon im fortgesetzten Alter. Wir sind Erwachsene, wir brauchen eine Politik für Erwachsene, eine selbstverantwortliche Politik, und wir können das. Das kriegen wir hin. Und manchmal muss man sozusagen auch, um jetzt nochmal die verehrte Bundesaußenministerin zu zitieren, nicht so auf seine Wähler gucken, und das können manchmal auch die Mitarbeiter sein, die sich es gemütlich machen wollen, sondern Strukturen zu schaffen, dass die selbstständig sein wollen, es auch können und dann auch positiv diskriminieren in die Richtung, dass man die selbstbestimmten und selbstständigen und kreativen Unternehmen stärker fördert als die Verwalter, Bürokraten und Routinearbeiterinnen und Arbeiter. Da sollten wir jetzt loslegen.
Wohl wahr. Und das leitet jetzt nochmal über. Wir haben diese Begrifflichkeit schon verwendet. Ich möchte jetzt gerne nochmal kurz darauf eingehen, und zwar die Rolle des Ermöglichers. In Ihrem Buch Innovation schreiben Sie auch, dass es für Innovation Selberdenker und Selbstermächtiger braucht, und Sie nennen diese ja Ermöglicher. Und Sie schreiben ja auch, wer Innovation nicht verhindern will, muss Menschen sich frei entwickeln lassen. Welche Rolle haben denn Führungskräfte dabei, und was sollten sie Ihrer Meinung nach tun, um wirklich Ermöglicher zu sein?
Ja, es ist im Grunde genommen ein kultureller Lernprozess, den Sie da anstoßen müssen, weil viele, wie gesagt, nicht gelernt haben, sozusagen selbstständig zu denken, selbstbestimmt zu denken, sondern Verantwortung eigentlich auszulagern. Das hat man mir ja so gesagt. So hat man mir das ja mehr oder weniger angeschafft. Nein, das ist von gestern, sondern es gibt Arbeitsbereiche, die autonom erledigt werden, wo Verantwortung zunehmend natürlich auch mit Freiräumen, die man kriegt, und Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, sie ist auch eine höhere Selbstverantwortung verbunden, weitergegeben werden. Das gefällt nicht allen. Ich glaube, das ist ja immer der springende Punkt. Leute sind sehr schnell dabei, wenn sie sagen, du kannst dir deine Arbeitszeit selber einteilen, du kannst dir deine Arbeit selber einteilen, das finden alle klasse. Aber auch die Konsequenzen aus dem Ganzen, was du magst, im Guten wie im Schlechten, da partizipierst du auch nicht voll, aber du partizipierst auch dran. Das finde ich alles so super. Weil es gab natürlich auch immer dieses Entlastungsgerinne der Führungskraft, wo man sagt, die ist fällig, wenn die unten Quatsch machen. Es gab auch ein anderes System. Es gab auch das System, dass die Führungskraft sich immer freigespielt hat und alle Verantwortung nach unten geschoben hat, schon bisher. Und dafür klare Verhältnisse zu sorgen, das halte ich schon für ganz, ganz wesentlich. Das funktioniert aber auch nur wieder, wenn wir aufhören mit dieser Angstorganisation, die droht und erpresst und Strafe in Aussicht stellt, wenn das schief geht, sondern wir müssen da fehlertoleranter werden. Wir müssen ja viele Dinge ausprobieren. Wir wissen ja bei vielen Dingen nicht, was dabei rauskommt. Da wieder die Analogie zur Energiekrise. Es gibt viele Technologien, die müssen wir einfach versuchen. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Wir wissen nur, dass das, was bisher war, nie funktioniert. Also, dann schauen wir mal, was funktionieren könnte. Und genauso ist es ja bei der Problemlösung in der Organisation. Organisationen lösen ja Probleme ihrer Kundinnen und Kunden. Und wenn sie gute Organisationen sind, wenn sie berechtigt gute Organisationen sind. Und das heißt natürlich, dass man gelegentlich auch mal was versuchen muss. Das wird umso besser klappen, je mehr ich sozusagen auch meine Partner, für die ich arbeite, und das sind die Kundinnen und Kunden, reinhole in den Prozess. Das heißt, wir sind nicht in der geschlossenen Organisation, wie wir es heute noch so oft haben, in der der Kunde irgendwo Teil des Charts ist, über das wir auch reden können, sondern wir ermöglichen auch den Zugang zur Organisation. Wir machen sie einen Schritt weit auf und holen die Kunden rein. Das hat sich ja in der Netzwerkorganisation schon sehr, sehr gut angelassen, das muss man ja mal sagen. Deshalb reden wir aber auch über diese Systeme, und das wird in Zukunft noch so weitergehen. Also wir werden näher, besser zuhören müssen, Zugänge schaffen müssen, aber auch, und jetzt sind wir sozusagen in der Kette beim Kunden angelangt, das gilt für die Mitarbeiter und für die Kunden auch, wir brauchen auch verständigere und Kunden, die sich mehr bemühen, hier auch tatsächlich genauer zu sagen, was sie wollen. Also das Zeitalter der einfachen Konsumtion ist vorbei, liebe Freunde. Das funktioniert noch beim Nudelkauf und wenn man sich ein Obst aussucht, ist alles gut. Aber es funktioniert nicht mehr bei komplexen Lösungen. Da muss ich mich schon ein bisschen näher einbringen. Also die Leute, die dann einfach schweigend im Laden stehen und sagen, können Sie mir sagen, was ich eigentlich will? Nee, das gibt's nicht mehr. Überleg dir bitte, was du willst, wie gut es ist, und erkenne, dass die Lösung umso besser für dich ist, je mehr du dich vorher damit auseinandersetzt.
Ja, fand auch ich hatte schon erwähnt, wir haben jetzt gerade auch angefangen, bei Haufe diesen Lotters New Management Newsletter, so heißt er, glaube ich, zu launchen. Und da fand ich auch folgende Anmerkung zum Thema Ermöglicher. wirklich sehr, sehr interessant und vielsagend. Und dort heißt es ja, wo heute überwiegend gemanagt wird, muss zunehmend Leadership her. Ein Leadership der Ermöglicher übrigens. Und das sind Leute, die anderen nicht ständig sagen, was sie zu tun haben und ihnen Dinge erlauben oder verbieten, sondern die ganz bewusst einen Schritt auch zurücktreten und die Entscheidung über ihre Arbeit denen überlassen, die sie tun. Die, die am meisten davon verstehen, die Wissensarbeitenden selbst. Also das trifft es aus meiner Sicht ganz, ganz gut. Und dann kann an der Stelle auch wirklich kurzer Werbeblock auch nur empfehlen, diesen Newsletter zu lesen. Ist also wirklich sehr, sehr inhaltsreich und gelungen, wenn ich das an der Stelle sagen darf, Herr Lotter. Ja.
Vielen Dank. Danke. Ja, das ist der Kern des Jobs, nicht? Weitergeben, Macht weitergeben, ja. Möglichkeit weitergeben. Das ist der Job. Und ich glaube, dazu sind auch viel mehr Führungskräfte als je zuvor bereit. Wir haben ja auch den Druck sozusagen, der durch Compliance ausgelöst wird in den letzten Jahren enorm. Nicht immer nur zum Guten, das muss man auch mal klar sagen. Denn es kann nicht sein, dass ich sozusagen aus der guten Intention, die Compliance ohne Zweifel hat, einen bürokratischen Akt sondergleichen mache, der es verunmöglicht, noch selbst und eigenständig zu entscheiden auf allen Ebenen. Das bürokratisiert und verplanwirtschaftet Führung komplett. Und auch da braucht es Reformen, denn das ist ja noch aus dem alten System heraus geboren. Das glaubt, durch eine einfache Methode allen Lebenslagen gerecht werden zu können. Das wird nicht genügen. Da muss man sich wesentlich mehr bemühen. Da ist eine Bürokratie angewachsen, die mehr schadet als nutzt. Und auch da, diese Auseinandersetzung muss, glaube ich, die Führungskraft führen und die Mitarbeiter auch führen, denn die sind letztlich die darunter am meisten leiden werden.
Ich möchte gerne noch auf einen Punkt abschließend eingehen und Sie haben ja auch zu dieser Thematik auch ein Buch geschrieben zum Thema Unterschied, also gerade auf dieses Unterschiede, Vielfalt, Diversity. Und auch da möchte ich mich gerne beziehen auf das, was Sie in diesem Newsletter geschrieben haben, wo Sie sagen, gutes Leadership stellt Zusammenhänge her, damit die ihr Wissen teilen und mehren können, damit jede und jeder so gut wie möglich damit jeder und jeder so gut ist wie möglich. Und das geht nur, wenn die Menschen langfristig eine eigene Perspektive haben und keine, die sie sich von der Firma leihen. Diese Erkenntnis ist neu und nachhaltig zugleich. Nachhaltigkeit baut auf Diversity, auf Vielfalt, die der Menschen ihrer Talente, ihre Ideen und Bedürfnisse. Nachhaltiges Leadership weiß sowas. Und auch, dass Krise nicht Untergang bedeutet, sondern wörtlich übersetzt Wendepunkt. Bei dem geht es nicht zurück. Die Transformation sind sie selbst. Dazu ist das Ganze gut. Dahin soll es führen. Was ist diese Diversity, die Sie hier meinen? Und welche Bedeutung kommt hierzu? Und welche Rolle vor allem spielt dabei Leadership, Herr Lotter?
Also Diversity wird ja heute, glaube ich, fälschlicherweise einfach nur übersetzt, indem wir die Geschlechterrollen neu definieren, MWD. Das genügt nicht. Diversity heißt wörtlich übersetzt Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Wir haben das große Problem, dass wir im deutschsprachigen Kulturraum Unterschiedlichkeit negativ besetzt haben. Unterschiedlichkeit ist abweichend, ist etwas Negatives und eigentlich muss das passend gemacht werden, eingenordet werden, sagen wir auch. Das ist unsere Denkart und daran ist zu zweifeln, denn Komplexität ist dann gut, wenn man sie erschließen kann. Und Vielfalt ist dann gut. Und Komplexität ist nichts anderes als Vielfalt, wenn wir lernen, Instrumente zu schaffen, Denkinstrumente in diesem Fall, um ranzukommen an diese Unterschiede und an die unterschiedlichen Problemlösungen. Und da bin ich wieder, wenn Sie mir erlauben, noch einen Begriff einzubringen, bei der Innovation. Man kann nicht innovationsfähig sein, wenn man nicht Diversity so versteht, wenn man Vielfalt nicht so versteht, weil man es einfach nicht sieht. Ja, und das ist, glaube ich, das Problem in vielen Organisationen. Man guckt nach dem, was man schon kennt und nicht nach dem, was man nicht kennt. Also Neugier, Innovation, Vielfalt gehören zusammen, sind Instrumente, ganz wesentliche Denkinstrumente der Führung. Und Diversity kann dann ja nur mehr heißen, wenn ich es ernst meine, dass ich diese Ressource als Ressource sehe, wie Margaret Mead das gesagt hat, die kanadische Kulturwissenschaftlerin, dass sie gesagt hat, Diversity ist kein Handicap, sondern eine Ressource. Und da müssen wir kulturell uns echt drehen, das haben wir so nicht gelernt. Wir halten Diversity, wieder für ein Schubladenthema, was ich für falsch finde. Das verhindert ganz praktisch zum Beispiel, und dann reden wir darüber, wie viele Frauen sind in dieser Quote, wie viele Diverse sind in dieser Quote, wie viele Männer sind in dieser Quote. Wir sprechen aber dann nicht darüber, wie viele Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, mit Migrationshintergrund, mit unterschiedlichen Auffassungen, mit unterschiedlicher Persönlichkeit, mit unterschiedlicher Eigenständigkeit, mit Selbstständigkeit, mit Unverwechselbarkeit eine Rolle spielen. Also wir machen den Fehler, dass wir glauben, eine Vielfalt vereinheitlichen zu können. So weit geht das. Also wenn eine Kultur mal so tickt, dann tickt sie, wendet sie das alles an. Es gibt ja dieses indonesische Sprichwort, für einen Hammer sieht alles wie ein Nagel aus. Hm. Und so ist es hier auch. Echte Diversity nenne, ist natürlich Einzelgerechtigkeit. Also sie wird dem und der Einzelnen gerecht, der Person gerecht. Sie ermöglicht der Person etwas. Sie wird der Komplexität und der Vielfalt so gut wie möglich gerecht. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Wir werden das nie ultimativ schaffen, aber wir müssen uns wesentlich mehr den persönlichen Fähigkeiten zuwenden. Also Wissen ist ja auch in einer ganz entscheidenden Form Know-how, auch wenn viele Wissenstheoretiker das immer wieder von sich weisen, aber Erfahrung ist ein wichtiger Wert, der Wissenschaft und Innovation übrigens auch schafft, weil er natürlich weiß, wo Irrtümer und Irrwege schon gegangen wurden und wo die hinführen, und man andere Wege aufmachen kann. Und diese Originalität, die auch in der Diversität steckt, das muss Führung viel genauer sehen. Also es gibt nicht das Wundertool und die Wundermethode mehr. Das kann man alles vergessen. Wir müssen die Welt mit offenen Augen ansehen. Wir müssen die Vielfalt willkommen heißen, um nochmal Drucker zu zitieren. Das ist das, was wir eigentlich tun sollen. Und vielleicht noch etwas, es gibt ja von Ernst Bloch das Prinzip Hoffnung, ich zitiere das immer sehr gern. Und das ist ein großartiges Buch, ein spannendes Buch, auch ein sehr widersprüchliches Buch zum Teil. Und es hört mit einer wunderbaren Passage auf, es sagt, wir sollen ins Gelingen verliebt sein. Das heißt, optimistisch bleiben und tatsächlich glauben und hoffen, dass es besser wird. Es wird dann ja auch besser. Ist letztlich so. Also wenn man auf das Optimistische und Positive hinguckt, dann fährt man auch in diese Richtung.
Sehr schön. Auch ein sehr schönes Schlusswort, Herr Lotter. Die Zeit, die ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass Sie unsere ZuhörerInnen mit Ihren Gedanken zu Leadership, Innovation und der Wissensgesellschaft sehr begeistert haben. Sie haben auch meiner Meinung nach in unserem Gespräch auf der einen Seite berechtigterweise den Finger in die eine oder andere Wunde gelegt und dadurch auch das Bewusstsein geschaffen, welche Komponenten von Leadership in der Wissensökonomie wichtig sind. Sie haben aber auch vor allen Dingen Lust auf etwas Neues, auf Wissen und auch auf Führung gemacht. Am Ende unserer großartigen Unterhaltung möchte ich Sie noch bitten, dass Sie mir die drei folgenden Fragen beantworten. Meine erste Frage ist, was möchten Sie denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
Ich würd als allererste Regel mal sagen, seid ihr zufrieden mit dem, wie es ist? Ja, ist es zufriedenstellend, die Art und Weise, wie ihr arbeitet, wie ihr lebt? Passt das zusammen? Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss, glaube ich. Und die zweite Empfehlung, die ich geben kann, ist, seid mutig genug, das zu ändern. Seid also entschlossen genug und neugierig genug, das zu ändern, wenn es nicht so ist. Und wenn es so ist, dann baut das bitte aus und führt es fort und macht es noch besser, als es schon ist. Traut euch was. Glaubt nicht daran, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Glaubt doch nicht daran, dass etwas sich von selbst verändert und glaubt auch nicht daran, dass alles wieder so werden wird, wie es schon mal war. All diese Dinge stimmen nicht. Das ist die ungeheure Chance, diese Welt, die sich anders darstellen wird, auch selbst zu gestalten. Wartet nicht ab, bis das andere tun.
Ja, vielen Dank. Was ist denn aus Ihrer Perspektive ein konkreter erster Schritt für eine Führungskraft, um Innovation, Richtungsänderung und auch Neuanfänge und Ideen im Team zu fördern?
Ich glaube, man sollte jetzt einfach mal, ich bin mit dem Teambegriff immer sehr skeptisch, weil ein Team ist schon zu viel. Es geht um die Person. Ich würde mit mit jeder Einzelnen mal darüber reden, dass man sagt, überleg dir mal ganz entspannt, was eigentlich deine Arbeit besser machen könnte. Und zwar nicht im Sinne des Unternehmens, sondern für dich. Mhm. Das ist, glaube ich, interessant. Ja, weil ich dabei sozusagen auch rauskriege, wie ich sozusagen nicht optimier oder effizienter mache, sondern tatsächlich effektiver sein kann. Das heißt, tatsächlich diesen nächsten Schritt gehe und neue Strukturen schaffe. Das ist auch kein Wunschkonzert. Das geht dann, glaube ich, bei den meisten Leuten schon so rein ins Ohr, dass sie sagen, okay, wie kann ich denn sozusagen mein Verhältnis zur Firma so gestalten, dass die mehr davon haben und ich mehr davon habe. Und da gibt es eine ganze Menge. Nicht alles vielleicht, aber eine ganze Menge. Und es gibt viele Dinge, die sind einfach Ballast und überflüssige Regeln. Und das kann man sich mal in aller Ruhe überlegen. Und da sollte man auch nicht spontan darauf antworten, sondern hast du Zeit, ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate, um drüber nachzudenken, es zu erproben. Und auch Experimente und Versuch zulassen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das würde ich jetzt mal starten. Inventur machen ist auch wichtig. Sich darüber klar machen, was ist denn das Unternehmen heute? Was sind seine Defizite? Was sind seine Vorteile? Was wollen wir weiter so machen? Womit wollen wir aufhören? Inventur machen ist ein regelmäßiger, wichtiger Prozess, nicht nur für Kaufleute, sondern für alle, die mit anderen Menschen etwas tun.
Sehr gut. Auch dafür vielen Dank. Und meine letzte Frage in unserem Abschlussmodus. Wir leben ja gerade in sehr bewegten Zeiten. Und was ist denn, Herr Lotter, Ihr Mutmacher-Plädoyer, um unseren ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass es ihnen gelingt, diese Herausforderungen in Krisenzeiten wie diesen mit Krieg, Inflation, Energieknappheit und auch Pandemie zu meistern? Und warum macht es denn genau jetzt Sinn, Veränderungen auch anzustoßen?
Ich würde mit einem Zitat des österreichischen Dramatikers und Schauspielers Johann Nestroy antworten, der mir sehr am Herzen liegt, ein großer Biedermeier-Dichter, aber kein Biedermeier, sondern ein Revolutionär. Und der hat gesagt, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Das heißt, es bringt nichts, sich angesichts dieser Weltlage ohnmächtig zurückzuziehen. Es bringt nur was, gegen diese Unwilligkeiten etwas zu tun. Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben und ich glaube sogar die unangenehmere Todesart. Also traut euch, was zu verändern. Haltet gegen Diktatoren, haltet gegen Autoritäre, haltet gegen alte Verhältnisse an, verändert die Welt zum Besseren. Ihr wisst ja im Wesentlichen, was zu tun ist. Traut euch das einfach. Das ist mein Plädoyer. Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Muss ja nicht sein.
Klasse. Ja, vielen Dank, lieber Wolf Lotter, für dieses sehr offene, inspirierende und auch informative Gespräch. Auf Ihrer Webseite heißt es ja, ich schreibe keine Bedienungsanleitung für das Leben anderer Leute. Ich rege dazu an, dass Sie das selber tun. Ich wünsche Ihnen, lieber Herr Lotter, dass Sie noch viele Menschen gemäß dieser Aussage mit Ihrem Tun anregen und inspirieren, aktiv und eigenverantwortlich Ihr Leben in die Hand zu nehmen, neugierig zu bleiben oder es auch zu werden. Und wenn es sich um Führungskräfte handelt, in die Rolle von ErmöglicherInnen zu schlüpfen. Vielen, vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch.
Vielen Dank, Herr Höhler. Dankeschön.
Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Denn schon während meines Gesprächs war ich sehr beeindruckt von seinen Ausführungen, welche zum Teil weit über das Thema Leadership hinausgingen. Auch ich war sehr oft im Zuhörermodus und bin sehr dankbar, dass Wolf Lotter an der einen oder anderen Stelle unseren Blick bewusst geweitet hat. Sicherlich gehört Wolf Lotter zu den kritischen Zweiflern und gibt somit immer wieder Impulse, den Status quo zu hinterfragen, was aber dann auch die Voraussetzung für Neues ist. Mir hat er auf jeden Fall Lust auf Innovation, Wissen und auch auf Leadership gemacht und ich hoffe, dass es euch ähnlich geht. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und auch Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, Führung im Sinne von Leadership heißt für Wolf Lotter, dass ich anderen Menschen etwas ermögliche. Sei es dadurch, dass ich als Führungskraft eine Vorbildfunktion habe oder die Rahmenbedingungen dafür schaffe, dass die MitarbeiterInnen selbstständig und selbstbestimmt arbeiten können und sich optimal entfalten können. Die Welt ist komplexer geworden und viele Menschen wissen über ihre Arbeit viel mehr als ihr Vorgesetzter. Die heutigen WissensarbeiterInnen brauchen niemanden mehr, der ihnen sagt, wo es lang geht, sondern jemanden, der die Rahmenbedingungen vorgibt. Laut Wolf Lotter sind wir im Zeitalter des Primus inter pares angekommen, wo sich Führungskräfte und MitarbeiterInnen auf Augenhöhe begegnen. Im Sinne eines Ermöglichers sorgt die Führungskraft dafür, dass die Mitarbeiter ideal arbeiten können, und hier geht es darum, Menschen zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass sich die Potenziale der MitarbeiterInnen optimal entfalten können. Unternehmen, die auf diese Art und Weise führen, sind erfolgreicher und innovativer, weil sie den Leuten nicht den Mund verbieten, sondern die MitarbeiterInnen aktiv mit einbeziehen, ihre Bedürfnisse sehen und berücksichtigen und somit Wachstum ermöglichen. Dabei ist es extrem wichtig, dass man sich ehrlich macht und kein sogenanntes Change-Washing betreibt, sondern die Werte und Soft-Skills, für die man steht, als Führungskraft auch authentisch und konsequent umsetzt. Das ist ganz sicher auch anstrengend und erfordert seitens der Führungskraft sehr viel Arbeit und Engagement. Denn gerade in einer sehr komplexen Welt brauche ich immer einen offenen Kopf, muss mich ständig anpassen und adäquat agieren. Wir leben im Zeitalter der Qualität und brauchen individuellere Lösungen. MitarbeiterInnen wollen nicht mehr eine 0815-Lösung, sondern eine speziell auf sie und ihre Bedürfnisse zugeschnittene Führung. Um Führung besser und menschlicher zu machen, schlägt Wolf Lotter zwei Dinge vor. Sich zunächst mal die Frage zu stellen, ob man zufrieden ist mit dem, wie es gerade ist, und danach mutig genug zu sein, Dinge zu verändern und selbst zu gestalten. Was bedeutet für euch gute Führung und was braucht es dazu? Lebt ihr als Führungskraft bereits die Rolle des Ermöglichers? Falls ja, welche Rückmeldungen erfahrt ihr dadurch von euren MitarbeiterInnen? Falls nein, was genau fehlt euch hier und welche konkreten Schritte möchtet ihr gehen, um ErmöglicherIn zu werden? Durch was erfahrt ihr, was die Bedürfnisse eurer MitarbeiterInnen sind? Wie geht ihr auf diese ein und wie gelingt es euch, den Rahmen für Potenzialentfaltung zu schaffen? Zweitens, Innovation ist weder ein technischer noch ein Normungsprozess, sondern der Versuch, über die Kultur und die Wahrnehmung von Kultur und Menschen die Welt besser zu machen. Dazu müssen wir uns zunächst in die Lage versetzen, anders und vielfältig zu denken. Eine Gesellschaft, die sich entwickeln und verbessern will, muss kritisch an dem zweifeln, was ist, und nicht sagen, es geht nicht besser. Es braucht eine neugierige Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die interessiert ist, dass das, was ist, noch besser geht, feiner und schöner und vor allem auch grundlegend anders geht. Wir müssen uns trauen, mal über den Tellerrand zu schauen und auch trauen, etwas anders zu machen. Und das gelingt nur, wenn man bereit ist, sich an Alternativen zu erfreuen. Um Innovation bei Einzelnen zu fördern, sollte die Führungskraft die Frage an die MitarbeiterInnen stellen, was könnte deine Arbeit für dich besser machen, und bei der Beantwortung der Frage auch Experimente und Versuche zulassen. In der Wissensgesellschaft geht es darum, dass wir personalisiertere und individuellere Lösungen haben. Wolf Lotter zieht für seine Erklärung die Maslow'sche Bedürfnispyramide heran. Erste Ebene ist die Existenzebene, zweitens die Sicherheitsebene, drittens die sozialen Bedürfnisse, das heißt all das, was Menschen untereinander tun, um sich zu stärken. Es folgt die vierte Ebene, die der persönlichen Bedürfnisse, und hier arbeitet Maslow mit den Schlüsselbegriffen Respekt und Anerkennung. Und es gibt heute zu Recht den Ruf nach mehr Anerkennung und Respekt bei der Arbeit. Die fünfte Ebene der Maslow-Pyramide ist die Selbstverwirklichung und bedeutet, dass ich das, was ich tue, so gut tun kann, dass es anderen auch am besten nützt. In der aktuellen neuen Arbeitswelt mit individueller persönlicher Arbeit, Qualitätsarbeit, spielen die Umsetzung der Bedürfnisse der Ebenen 4 und 5 eine zentrale Rolle. Und daran muss sich auch Führung orientieren und dazu beitragen, diese Bedürfnisse zu ermöglichen. Wissensarbeit ist die Fähigkeit, mit Know-how, mit persönlichen Eigenschaften, Originalität und mit Qualität umzugehen. Wir müssen lernen, Zusammenhänge herzustellen, und es geht darum, zu sehen, dass das, was wir tun, auch wirksam ist und auch Sinn macht. Was bedeutet für euch Innovation? Aus der Perspektive von Führungskräften, habt ihr den Eindruck, dass ihr euren MitarbeiterInnen einen Rahmen für innovatives Arbeiten gebt? Falls ja, wie gelingt euch das? Falls nein, was genau braucht es dazu? Aus der Perspektive von Geführten, arbeitet ihr in einem innovativen Umfeld bzw. in einem Rahmen, der euch innovativ arbeiten lässt? Falls ja, durch was ist dieses Umfeld charakterisiert? Falls nein, was genau vermisst ihr? Drittens. Peter Drucker sagt, wer aber das Neue willkommen heißen will, bräuchte eben Leadership, die Fähigkeit, die richtigen Dinge zu tun. Diese Fähigkeit ist rar, ohne sie ist der Sprung nach vorn ins Neue aber nicht machbar. Innovation ist eine Führungsaufgabe. Peter Drucker geht hier bewusst einen Schritt weiter und fordert Führungskräfte dazu auf, Dinge anders zu machen, und zwar gerade dann, wenn man sich quasi auf dem Zenit des Erfolgs befindet. Denn um dauerhaft erfolgreich zu sein, muss man auch mal bereit sein, den Erfolg von gestern in die Waagschale zu werfen. Eine gute Führungskraft ist ein neugieriger und interessanter Mensch, und dabei ist es wesentlich, dass man sich auf Menschen und das, was sie brauchen, einlässt, und man muss Menschen mögen. Für Wolf Lotter braucht es für Führungskräfte auch die Fähigkeit und den Mut, etwas in Frage zu stellen, und er verwendet dafür den Begriff des kritischen Zweifelns. Ebenfalls wichtige Eigenschaften von Führung in der Wissensökonomie sind persönliche Integrität, Anstand, Empathie, menschliche Wärme, damit man die richtigen Dinge tun kann. Diversity heißt wörtlich übersetzt Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Komplexität ist dann gut, wenn man sie erschließen kann, und Komplexität ist Vielfalt. Das heißt, wir sollten Denkinstrumente erschaffen, um ranzukommen an diese Unterschiede, und man kann nicht innovativ sein, wenn man Vielfalt nicht so versteht. Neugier, Innovation und Vielfalt gehören zusammen und sind ganz wesentliche Denkinstrumente der Führung. Diversity ist eine Ressource und kein Handicap. Echte Diversity ist Einzelgerechtigkeit und ermöglicht somit der einzelnen Person gerecht zu werden und wird der Innovation und Komplexität so gut wie möglich gerecht. Wir müssen uns mehr den persönlichen Fähigkeiten zuwenden, und Wissen sowie Erfahrungen kommen hier eine hohe Bedeutung zu. Wir müssen die Welt mit offenen Augen anschauen und die Vielfalt willkommen heißen und gemäß Ernst Bloch ins Gelingen verliebt sein. Wie neugierig seid ihr auf einer Skala von 0, gar nicht, bis 10? Ich hinterfrage ständig den Status quo und freue mich auf das, was kommt. Was bedeutet für euch Diversity? Vor welchen Herausforderungen stellt euch Diversity bei der Führung und wie geht ihr damit um? Durch was gelingt es euch konkret, die Vielfalt willkommen zu heißen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership, und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.